willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, wie du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehen kannst. In dieser Folge geht es um Gleichberechtigung. Ich habe mit Alexandra Zygunow gesprochen. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, Redakteurin, Redaktionsleiterin bei der Brigitte B. Green und in ihrem Buch »Wir sind doch längst alle gleichberechtigt – 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen« geht es darum, gängige Überzeugungen zum Thema Gleichberechtigung zu hinterfragen, zu zerlegen und auch, wie wir ihnen in unserem Umfeld begegnen können. Und wir haben uns wirklich so Bereiche rund um Kinder und Karriere, aber auch grundsätzlich Frauen und Karriere, Gleichberechtigung herausgepickt und sind mal im Detail reingegangen, um zu analysieren, was daran ist denn nun wahr und was auch überhaupt nicht und warum ist das so. Und Alexandra verweist dazu auch auf Studien und hat in ihrem Buch auch umfangreiche Literatur beigefügt und das ist ein ganz dynamisches Gespräch geworden, in dem wir uns durchaus auch empört haben, aber eben auch diese Wut der Frauen ist etwas, was ein Zeichen von Kraft und Energie und auch der Notwendigkeit für Veränderung ist. Und ich hoffe, dass du etwas dieser Energie mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Alexandra. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Hi, ich freue mich auch.
Du hast vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Und zwar geht es dabei um 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie zerlegen. Wir sind doch längst alle gleichberechtigt. Ich freue mich total, mit dir auch über das Zerlegen zu sprechen und natürlich auch über einige der Sätze. Vielleicht mal so vorab, woher kommen denn diese Sätze? Wie sind sie zu dir gekommen?
Sie sind tatsächlich zu mir gekommen. Also ne, das Buch heißt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Und das ist offenbar ironisch gemeint. Man sieht es auch, dass ich auf dem Cover einen sehr genervten Gesichtsausdruck darstelle, neben diesem besagten Bullshit-Satz. Und das fing tatsächlich so, ich würde mal sagen, vor 3-4 Jahren an bin ich auf Social Media ziemlich aktiv geworden. Und ich bin Mama von 2 Kindern und ich habe einfach so vor 3-4 Jahren festgestellt, dass immer mal, wenn ich auf Social Media Gedanken oder Bilder gepostet habe, die so ein bisschen entgegen der typischen, in Anführungsstrichen, Mutterrolle waren. Also sowas wie, och, ich muss schon wieder auf den Spielplatz, habe ich da Bock drauf? Oder, och, warum muss ich dann immer die blöde Strandtasche packen? Und der Mann sagt sowas wie, och, was machst du da so eine Wissenschaft drauf? Irgendwie Badesachen, Snacks und fertig. Und ich dann immer lauthals auflache, wo ich mir denke, ja genau. Und für die anderen 85 Eventualitäten planst du nichts ein, sodass die Kinder dann 85 Mal am Strand sozusagen plärren werden. Und darüber habe ich mich dann immer mal so aufgeregt, dass sie sich irgendwie Mütter verantwortlich fühlen und dass sie irgendwie gar nicht anders können. Selbst wenn sie sich gar nicht verantwortlich fühlen wollen, müssen sie sich aber verantwortlich fühlen. Und ich bekam einfach wahnsinnig viel Feedback zurück und habe gemerkt, dass ich wahnsinnig vielen Frauen aus der Seele spreche, weil sie da meinten, ja, danke, danke, endlich sagt das mal jemand. Endlich geht mal jemand mit dieser irgendwie High-Titai-Glückseligkeit, das Baby ist das Beste, was einem Leben einer Frau passieren kann. Ich bin die glücklichste Frau auf dem Planeten und sämtliche irgendwie durchwachten Nächte und Schlafentzug sind wettgemacht durch ein Babylächeln, wo ich mir denke, nein, sind sie nicht. Und dann schrieben mir einfach reihenweise Mütter von ähnlichen Situationen und meinten so, ja, und wenn ich mal auf Familienfeiern sage, wie erschöpfend das ist, kommt dann irgendwie Onkel Günther und sagt so, ah ja, komm, du hast es dir ja auch freiwillig so ausgesucht. Oder wenn ich mich darüber aufrege, dass ich, seit ich Mutter bin oder Freundinnen, seit sie Mütter sind, auf dem Abstellgleis sind in Bezug auf Beruf und Beförderung, heißt das dann irgendwie von Gisela auf der, weiß ich nicht, Familienfeier, naja, Frauen wollen doch eigentlich gar keine Karriere machen und wenn da ein Kind kommt, ändern sich ja auch die Prioritäten und so. Und dann sind einfach sehr, sehr viele Leserinnen auf Social Media oder auch bei meinen Artikeln so total baff gewesen. Also sie wussten, dass das Bullshit-Sätze sind, aber wenn dir das einfach so von Latz geknallt wird, bist du halt baff. Du weißt, das stimmt nicht, aber dir fehlt die sozusagen verbale Munition, um dagegen anzugehen, zu sagen, das stimmt nicht, weil Argument ABC. Und ich habe das dann immer mal auf Social Media gespreadet und meinte, man könnte zum Beispiel antworten dies und du könntest sagen das. Und irgendwann war es einfach so, dass jedes Mal, wenn ich diese Anekdoten oder Bullshit-Sätze geteilt habe, ich einen Schwall an neuen Bullshit-Sätzen und Anekdoten von neuen Followerinnen zurückbekam, die dann alle meinten, ja, mir ist das auch schon passiert, was antworte ich denn auf X und was antworte ich denn auf Y? Und irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, also wenn irgendwann mal ein Verlag auf mich zukommt und mir vorschlägt, ob ich nicht mal ein Buch schreiben möchte, dann werde ich diese Sätze da drin zerlegen und sammeln. Und genauso kam es dann auch. Dann kam dieser Buchverlag, Ullstein, und meinte, möchtest du nicht ein Buch schreiben? Hättest du eine Idee? Und dann meinte ich sofort, jawohl, ich habe eine Idee. Und so ist dieses Buch entstanden. Und ehrlicherweise, es sind nur 25 Sätze da drin, die ich zerlege. Von irgendwie, Frauen wollen doch gar keine Karriere machen. Hast du ein Glück, dass dein Mann dir so viel im Haushalt hilft? Und unsere Omas haben das doch schließlich auch allein geschafft. Hör auf zu jammern und so Sachen. Aber ich habe quasi hier schon so ein kleines Notizheft, digitales, und da liegen einfach schon 12 weitere Bullshit-Sätze, die darauf warten, in einer Fortsetzung zerlegt zu werden. Also leider, leider ist das Ende der Fahnenstange dieser Bullshit-Sätze auch im Jahr 2022 noch nicht erreicht.
Wollen wir direkt mal in einen einsteigen?
Ja, sehr gern.
Und zwar, Frauen wollen doch gar keine Karriere machen, oder?
Ah, schön.
Manchmal ist es ja auch das Beispiel von, ja, ich kenne aber jemanden, eine Frau, die vielleicht auch zu Recht keine Karriere macht, also ist das ja ihr gutes Recht ist. Genau. Ja. Was antwortest du darauf?
Ja, oh Gott, das ist eigentlich so mein Lieblings-Bullshit-Satz, also mein Hass, mein meistes hasserfülltes Bullshit-Lieblingssatz, weil man den einfach super gut zerlegen kann. Also so dieses, Frauen wollen doch gar keine Karriere machen, funktioniert allein deswegen schon nicht, weil Männerkarrieren und Frauenkarrieren einfach zwei völlig unterschiedliche Begriffe sind. Das ist im Grunde Äpfel mit Birnen. Man kann das an sowas festmachen wie, wenn ein Mann Karriere machen möchte, dann kann er im Grunde Karriere machen. Und es gibt sehr wenige Dinge, die ihn sozusagen aufhalten können. Das klingt klischeehaft, aber wenn man das von der Frauenperspektive aus betrachtet, was wir gleich machen, wird man verstehen, was ich damit meine. Bei einer Frau ist es zum Beispiel so, es gibt unzählige Untersuchungen, wenn ein Mann und eine Frau gleich qualifiziert sich auf eine und dieselbe Stelle bewerben, werden die Frauen von den PersonalerInnen zum Beispiel schon eine ganze Schulnote tiefer ihrer Kompetenz technisch eingestuft. Ne, das heißt, wenn sie den Mann bei einer 2 einstufen, ungefähr roundabout, wird die Frau ungefähr bei einer 3 eingestuft. Das heißt, das ist dann so ein Rattenschwanz, okay, wenn die Frau von vornherein schon schlechter eingestuft wird, was ihre Kompetenz angeht, einfach nur, weil sie eine Frau ist, gleich qualifiziert, aber trotzdem, kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie dann wohl ihre Gehaltsverhandlungen aussehen werden. Wie dann ihre Verhandlungen in Bezug auf, ne, ihre Privilegien im Job, keine Ahnung, mal ein Auto, Handy, was auch immer, wenn sie von vornherein schon vom Personaler eher als weniger kompetent eingestuft wird als beim Mann. Beim Gehalt ist es ähnlich, da gibt es auch Untersuchungen. Wenn Mann und Frau gleich qualifiziert verschiedene Summe X aufrufen, wird es beim Mann als gerechtfertigt eingestuft und bei der Frau überzogen. Wenn eine Frau sich bewirbt, muss sie mit Kindern, wenn sie Kinder hat, muss sie dreimal so viele Bewerbungen schreiben, um überhaupt eingeladen zu werden, versus eine Frau ohne Kinder und versus ein Mann. Bei einem Mann ist es völlig egal, ob er Kinder hat oder nicht, er wird genauso häufig eingeladen, ob er welche hat oder nicht. Dann gibt es Untersuchungen darüber, dass Männer, die frisch Vater geworden sind, relativ häufig und oft nach der Geburt eine Gehaltserhöhung bekommen, versus Frauen, die Kinder bekommen haben, relativ schnell nicht nur keine Gehaltserhöhung bekommen, sondern relativ schnell ihre Position verlieren, oft auch ihren Job verlieren und wenn sie nach der Elternzeit zurückkommen, sehr schnell auch eine Kündigung auf ihrem Schreibtisch wiederfinden. Und diese Liste lässt sich einfach ohne Ende fortführen, die immer wieder aufzeigt, dieses zu sagen, Frauen wollen doch gar keine Karriere machen. Du kannst das so gar nicht sagen, weil es ist nicht so, dass Frauen keine Karriere machen wollen, sondern dass das System nicht will, dass Frauen diese Karrieren machen. Und das System diskriminiert Männer und Frauen eklatant. Und sobald Frauen Kinder haben, dann noch viel extremer. Und beim Mann spielt das einfach keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob er in Elternzeit gegangen ist, bei Frauen schon. Es spielt keine Rolle, ob ein Mann lang in Elternzeit gegangen ist, bei Frauen schon. Bei Frauen gibt es auch dieses, ist sie lange in Elternzeit gegangen, wird sie eher abgestraft, weil dann ist sie ja eine Glucke, keiner will sie einstellen. Geht die Frau aber kürzer in Elternzeit, wird sie abgestraft, weil dann wirkt sie bei den Personalern als kaltherzig und dann werden sie auch nicht einstellen. Bei Männern spielt das einfach alles keine Rolle. Und das sind einfach so diese Studien, die ich in diesem Kapitel einfach rauf und runter ratter, um aufzuzeigen, dass es einfach der größte Bullshit, einer der größten Bullshit-Sätze, Frauen wollen gar keine Karriere machen. Das System will nicht, dass Frauen diese Karriere machen. Ende.
Ja, und interessant auch, finde ich, also was leicht passiert und was ich bei mir manchmal auch bemerke und was mir ganz häufig auch in Argumentationen, auch in kontroversen Unterhaltungen begegnet ist, es gibt den einen Einzelfall.
Ja.
Und der lässt mich dann oder jemanden Rückschlüsse ziehen darauf, wie die strukturellen Dimensionen sind. Und das, worüber du sprichst, ist ja die Struktur, das Systemische. Und das ist so angelegt. Und so funktionieren ja auch Statistiken, Untersuchungen. Mhm. Während der Einzelfall, den gibt es natürlich. Und es gibt auch Männer, die darunter leiden, Absolut. Dass sie irgendwie länger Elternzeit genommen haben oder es gibt auch Frauen, die total gefördert werden in einzelnen Unternehmen und das gibt es schon, nur es geht jetzt um was Strukturelles, so das nochmal als Rahmen, ne?
Ja, das kommt tatsächlich häufig und dann kommt auch, ne, ab und zu dann, ja, aber bei uns ist das nicht so, wo ich mir denke, ja, bei euch in eurer Abteilung mit euren 10, 20 Leuten, okay, aber wir haben halt 80 Millionen Einwohner in diesem Land Und das ist halt sehr, sehr schwierig, zugespitzt zu sagen, nur weil es bei euch 20 in der Abteilung so nicht ist, dass es quasi bei den anderen 79.980.000, ne, oder 999.970, dass es quasi bei all denen, dass du von deinen 20 auf all diese 80 Millionen schließen kannst, das ist halt falsch, das funktioniert nicht. Und das Problem daran ist auch ganz oft, dass wir dadurch immer, wenn wir auf diese Einzelfälle gehen, verschleiern wir das strukturelle Problem. Wir sagen dann so, guck mal, aber bei uns ist es so und so. Oder guck mal, du könntest doch das und das machen und du könntest beim Chef ja so und so auftreten, dann würdest du das Problem aushebeln. Aber wir individualisieren dadurch ein strukturelles Problem. Wir tun dann so, als wäre quasi die Frau in der Verantwortung, sie könnte doch einfach nur so ein bisschen anders argumentieren. Sie könnte doch dann einfach so ein bisschen auf den Tisch hauen, mal so ein bisschen selbstsicherer auftreten und dann kann sie das Problem lösen. Vielleicht kann sie es lösen für sich, ja, für sich, aber für die 40 Millionen anderen Frauen halt nicht. Und das ist so das Problem. Und wir denken, dass nur wenn sie sich dann lösen, das für sich lösen kann, dann kann sie von sich auf andere schließen und das Problem ist erledigt. Aber so ist es halt nicht. Zumal bei diesem, eine Frau muss einfach mal auf den Tisch hauen und selbstsicherer auftreten. Das ist ja auch so ein Business-Bullshit-Satz leider. Der funktioniert für einige weniger, aber der funktioniert, zeigen Statistiken halt leider auch, für die breite Masse nicht. Weil selbst wenn Frauen wirklich selbstsicherer auftreten, so verhandel dein Geld wie ein Mann, werden sie auch oft abgestraft, weil dann greift die sogenannte Role Congruity Theory, die besagt, dass wir das irritierend finden, wenn Menschen sich nicht anhand ihrer Geschlechter verhalten. Das heißt, eine Frau kennen wir eher als zurückhaltend, eher nett, eher nicht so forsch und fordernd. Ist klischeehaft, aber es ist halt leider in unseren Schubladen sozusagen, so ist unser Schubladendenken. Und wenn dann, und das ist bewiesen worden durch Studien, Frauen Forscher auftreten, zum Beispiel mehr Geld verlangen oder ihre Position vertreten, finden das Personaler auch unsympathisch. Sie finden es unsympathisch, komisch, es geht nicht d'accord mit ihrer typischen Rolle als Frau. Und dann strafen sie diese Frau erst recht ab und dann kriegt sie ihre Gehaltsverhandlung erst recht nicht. Das heißt, ne, verlangt sie kein Geld, kriegt sie kein Geld. Verlangt sie aber Geld, wird sie es wahrscheinlich trotzdem nicht bekommen, weil es falsch ist, sozusagen im Kopf des Personalers. Auch da können Frauen im Grunde nur verlieren.
Ja, auch für alle, die zuhören. Also ich kenne das von mir selber tatsächlich auch. Und ich gebe mir so viel Mühe und ich beschäftige mich so viel und ich erwische mich dabei, dass ich, und das sind ja nicht nur PersonalerInnen, sondern auch an allen Stellen, ne? Sobald du aneckst oder nicht so reinpasst und irgendwie nicht der Norm entsprichst, dann löst es einen inneren Widerstand aus. Und wenn dann diese Person eben nicht so reflektiert ist, mit diesem Widerstand aktiv zu arbeiten, auch zu fragen, warum habe ich jetzt eigentlich diesen Widerstand und liegt das irgendwie an Vera oder Alexandra, sondern liegt es vielleicht auch bei mir?
Genau, exakt. Warum? An meiner Denkweise, ja.
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, finde ich, weil das ja was ist, was wir alle für uns ändern können. Mit diesen Widerständen innerlich nochmal anders zu arbeiten und auch zu fragen, was davon ist jetzt eigentlich, wo kommt das jetzt gerade her, diese Spannung?
Ja, und das schreibe ich im Buch halt auch ganz oft, so dieses, es ist leider eben zu oberflächlich zu sagen, Frauen, guck mal, ganz viele Frauen arbeiten in Teilzeit, ganz viele Frauen gehen nun mal die obligatorischen 12 Monate in Elternzeit und die Männer nur 2, sie haben sich halt freiwillig dazu entschieden, Punkt. Sind ja selber schuld, Punkt. Aber man fragt nie nach dem Warum. Und das mache ich im Buch ganz oft, dass ich sage, warum ist es denn so, dass mehr als 60% aller Frauen in Teilzeit arbeiten, aber nur weniger als 10% aller Männer? Warum ist es denn so, dass Frauen die obligatorischen, ich glaube 96%, nehmen diese 12 Monate und länger und bei den Männern nehmen die 12 Monate und länger irgendwie unter 10%? Warum ist das so? Ne? Und dieses Warum ist genau wie du sagst, warum finde ich die Frau jetzt unsympathisch, weil sie mehr Geld fordert? Bei einem Typen würde ich den doch auch nicht unsympathisch finden, warum aber bei ihr? Und wenn es dann diese Studien gibt, die zeigen, die sind sogar gleich qualifiziert, ne? Markus und Kirsten bewerben sich, bei ihr finde ich es unverschämt, was sie fordert, bei ihm aber nicht. Obwohl sie gleich qualifiziert sind, warum tue ich das? Und das ist das. Das sind dann sofort, und das ist einfach so ein kluger Gedanke, da kann ich quasi nur an alle ZuhörerInnen da draußen sagen, fragt euch das. Warum habt ihr diese Entscheidung getroffen? Warum stuft ihr die Frau irgendwie als unsympathisch, forscht dreist ein und beim Typen ist er selbstsicher und kennt seinen Wert und irgendwie, ne, ist so nach vorne orientiert. Warum denke ich so? Und das sind halt diese Denkmuster, diese patriarchalen Denkmuster, mit denen wir allen sozialisiert sind, auch in einem Jahr 2022, weil wir es nicht anders kennengelernt haben. Weil wir es genau so tradiert bekommen haben, als wir Kinder waren, weil unsere Eltern uns das vorgelebt haben, weil gerade in Deutschland, gerade in Westdeutschland, sehr wahrscheinlich war unsere Mutter auch Hausfrau größtenteils oder hat gerade mal Teilzeit gearbeitet und der Papa lief Vollzeit ins Büro oder gab es keine Elternzeit und gar nichts, er war der Ernährer. Wir haben es so vorgelebt bekommen und nicht nur in der Familie, wir sehen uns auch immer noch so in den allermeisten Familien um uns herum. Wir sehen das in den Serien, wir sehen das in der Werbung. Es ist immer die Mama, die irgendwie das Kind mit Erkältungsmittel einwickelt Es ist immer die Mama, die irgendwie, ne, die fett eingepackte Strandtasche mit Sonnencreme und allen Spielsachen trägt. Und der Daddy regt sich darüber auf, dass die Frau mal wieder so lange braucht, um aus dem Haus zu gehen. Wo ich mir denke, ja, warum denn? Du hast dein Portemonnaie und deinen Schlüssel eingepackt und bist raus. Und die Frau denkt an die 85 Aufgaben, die die Kinder und du und sie am Strand brauchen könnten. Also, ne, immer so dieses, warum ist das so? Das, finde ich, hilft enorm, um wirklich genau in diese Denkarbeit einzusteigen und zu sagen, ah ja, okay, ich habe es anscheinend so verinnerlicht. Vielleicht sollte ich aufhören und versuchen, dieses innere Rollenbild, was ich von Müttern und Vätern, von Frauen und Männern habe, mal aufzubrechen und zu hinterfragen.
Wenn es um das Thema Elternzeit, auch einfach Zeit für Erwerbsarbeit geht, dann kommen andere Sätze ins Spiel. Und ich finde vor allem das Thema Geld auch interessant, denn das erlebe ich häufig und da finde ich sehr interessant, was du dann antwortest, wenn so Argumentation kommt von, ja, er verdient eben einfach mehr und dann macht es mehr Sinn, wenn sie, und sie findet es ja auch schön, das ist ja auch schön, Zeit mit Kindern zu verbringen, und dann bleibt sie eben, reduziert sie oder setzt erstmal ganz aus, denn sonst können wir den Lebensstandard so nicht halten. Also das sind ja auch wirklich reelle, das
absolut
so, ne, greifbare Dinge, die sich auch nicht so schnell einfach wegändern lassen.
Ja, Gender Pay Gap halt.
So.
Genau, das ist natürlich das Problem, ne? Also dieses, man muss halt richtig beim Urschleim anfangen. Ich krieg das auch richtig doll gespiegelt. Ja gut, aber mein Mann verdient halt mehr. Da hat es mehr Sinn gemacht, dass ich in Elternzeit gehe und er nicht. Und man könnte jetzt, es ist halt so dieses, ja, warum verdient denn dein Mann mehr? Da sind wir ja sozusagen schon beim ganz ursprünglichen Urschleim, weil wir den Gender Pay Gap haben. Ne? Also, aber das stimmt nicht und sein Job bezahlt nun mal mehr. Ich bin halt, ne, ich bin Klischee, ich bin halt Erzieherin oder ich bin halt irgendwie in der Pflege und so. Und ich mir denke, ja, warum verdienen denn vorwiegend Leute, die in der Pflege und in diesen typischen Frauenberufen arbeiten, weniger? Da sind wir ja auch schon wieder beim Systemischen, ne? Jetzt könnte man sagen, ja, aber ich habe mir den Job ja freiwillig so ausgesucht. Ich hätte ja nicht in die Pflege gehen müssen. Und ich mir denke, ja, aber warum ist denn das so, dass zum Beispiel eine Pflege sehr, sehr viel weniger bezahlt als andere Berufe? Und warum ist es zum Beispiel so, dass es nicht so ist, Frauen suchen sich diese Jobs freiwillig aus, sondern es gibt auch Untersuchungen darüber, dass Branchen, wenn sie männerdominiert sind, sehr, sehr viel bezahlen oder genug bezahlen. Und sobald Frauen über Jahrzehnte anfangen, in eine Branche reinzugehen und sozusagen sie, ne, immer mehr Frauen in einer Branche arbeiten, beginnen, da gibt es Untersuchungen darüber, die Gehälter in eben dieser Branche proportional dazu zu sinken. Ne, das heißt, dieses System ist einfach so abgefuckt. Sobald mehr Frauen da reinströmen, denkt sich das System, oh, jetzt sind da mehr Frauen, jetzt können wir denen ja weniger bezahlen. Also, ne, das ist halt richtig, richtig böse. Das heißt, man könnte theoretisch da anfangen zu sagen, so, ja, okay, warum verdienst du denn eigentlich weniger? Okay, Gender Pay Gap ist schon mal so Patriarchat Nummer eins. Und dann kann man natürlich diesem Satz entgegnen und sagen, erstens, dann kommt das auch oft, ich will ja gern Zeit mit meinem Kind verbringen. Verstehe ich absolut, ich wollte auch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich stelle dann oft gern die Frage, okay, will der Papa eigentlich keine Zeit mit seinem Kind verbringen? Weil das ja ganz oft so ein typisches Argument ist für Mütter, ne? Ich will ja auch, ich habe meine Kinder ja auch bekommen, ich will mit denen ja auch Zeit verbringen, ich will sie aufwachsen sehen. Ich denke so, ja, der Papa will vielleicht seine Kinder aber auch aufwachsen sehen, so grundsätzlich. Also dieses Argument, wir müssen aufhören, dieses Argument der Liebe und der Fürsorge und dieses Zeit mit den Kindern verbringen, sie aufwachsen zu sehen, immer nur bei der Mutter zu verorten, weil der Vater, wenn es ihn denn gibt, möchte das vielleicht genauso. Es wäre nett, wenn man ihn auch mal fragen würde. Es wäre nett, wenn er sich das selbst auch mal fragen würde. Und nicht immer dieses, ah, ich bin der Ernährer, alles klar, Rollenbild check. Mhm. Sondern das auch mal zu hinterfragen. Und dann kommt natürlich das Finanzielle. Und ja, es ist schwierig, wenn die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, verdammter Gender Pay Gap, dadurch, dass ich dich jetzt erkannt habe, haben wir ihn jetzt ausgehebelt. So funktioniert es ja leider nicht. Wir haben ihn erkannt, das ist eine gute Sache. Wir könnten theoretisch dann Parteien wählen, die versuchen, ihn abzuschaffen. Das ist eine gute Sache. Aber es ändert ja nichts an den finanziellen Mitteln und Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, die wir ja nun mal haben. Und dann kommt ein drittes Argument, was man dann aufrufen könnte und sagen könnte, naja, guck mal, aber dieses Kind hat ja dann erstmal 10 Monate im Leib der Mutter vor sich hingelebt. Da hätte man ja schon verschiedene Dinge planen und Finanzen irgendwie ummodeln können. Und grundsätzlich entsteht so ein Kind ja meistens zumindest ja auch nicht so, hoppala, ich bin schwanger. Passiert natürlich auch. Aber meistens, also ne, in Beziehungen, wo man das irgendwie plant und so weiter, plant man ja auch. Okay, wir versuchen jetzt schwanger zu werden und so weiter. Das heißt, angenommen, du lebst in einer Beziehung auf Augenhöhe. Angenommen, es ist irgendwie kein Unfall passiert und ihr seid zusammen und ihr plant dieses Kind. Dann ist es ja schon so, dass zwischen dem Wunsch, wir würden gerne ein Kind kriegen, und dem eigentlichen Baby, was dann irgendwann rausploppt, ja schon gut und gerne so 1 bis 2 Jahre vergehen können. Und du weißt ja schon diese 1 bis 2 Jahre vorher, wie viel dein Mann verdient, wenn du in einer heterosexuellen Beziehung lebst. Und wie viel deine Frau verdient. Und wenn du weißt, der Typ verdient mehr, und zwar exorbitant mehr, weil das kommt dann auch oft. Er verdient 3-mal so viel, Alex, das lohnt sich nicht, wir verlieren Geld, wenn er in Elternzeit gehen würde. dann könnte er ja anfangen, ein bisschen Geld in eine Art Elternzeitspartopf zurückzulegen. Er könnte ja von seinem exorbitanten Geld, was er ja hat, anfangen zurückzulegen für die Zeit der Elternzeit, dass wenn es dann zur Elternzeit kommt und sie sich fragen, wer geht wie viele Monate, so dass er dann sagen kann, hey Schatz, kein Problem, ich kann zum Beispiel auch 6, 7 Monate gehen und ja, ich verliere dann vielleicht viel Geld, aber ich habe ja wissentlich vorher Geld zurückgelegt, so dass ich dann hoffentlich trotzdem diese 6, 7, 8 Monate nehmen kann und wir kein Geld verlieren, weil ich verdiene ja so viel und ich habe von diesem viel verdienten Geld beiseite geschafft. Also sowas ist halt auch möglich. Es muss nicht immer sein, ah ja, okay, er verdient mehr, also gehe ich zwangsläufig in Elternzeit. Mal abgesehen davon, dass es leider auch da Umfragen gibt, die immer zeigen, okay, er verdient mehr, sprich, sie geht in Elternzeit. Aber wenn ich Umfragen gemacht habe, zum Beispiel auch in meiner Bubble, okay, wer von euch Frauen, wer verdient bei euch mehr und wer ist bei euch in Elternzeit gegangen? Auch die Frauen, die mehr verdient haben, sind trotzdem in Elternzeit gegangen. Also es ist leider, ne, ich will nicht sagen vorgeschoben, aber es sind diese typisch tradierten, weil man das halt so macht, Rollenbilder, in denen wir leben und so handeln wir halt auch. Und ehrlicherweise, so haben wir halt auch gehandelt. Ich bin auch bei beiden Kindern die obligatorischen 12 Monate Elternzeit gegangen und mein Mann nur 2. Weil man das halt so macht. Wir verdienten ungefähr gleich viel, aber wir haben es gemacht, weil wir niemanden in unserem Umfeld hatten, der es anders vorgelebt hat. Und ne, du stemmst dich dann halt nicht dagegen. Du denkst dir, naja, so ist halt normal, so machen es alle. Und außerdem kann ich dann mit meinen Freundinnen irgendwie die Elternzeit zusammen verbringen und so. Es ist ja auch ganz nett. Aber das Problem ist halt, dass es einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht. Ne? Dann setzt du ein Jahr aus, dann ist vielleicht deine Stelle wegrationalisiert. Dann kannst du vielleicht später keine Beförderung kriegen. Dann hast du besagte Umfragen. Oh, sie ist zu kurz in Elternzeit gegangen, sie ist zu lange in Elternzeit gegangen. Oh, sie hat Kinder, die stellen wir lieber nicht ein. Und so ist halt dieser riesen Rattenschwanz, was am Ende einfach zeigt, ne, dass eine Frau mit irgendwie 3 Kindern versus ein Mann ohne Kinder wird am Ende ihres Lebens 70% ihres Lebenseinkommens eingebüßt haben. Einfach nur, weil sie Kinder in die Welt gesetzt hat. Und er halt nicht. Und das ist so, darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir uns Gedanken machen und uns streiten. Mit sozusagen Partner, aber am besten mit der Politik.
70%, also eine Frau hat über ihr gesamtes Lebenseinkommen, wenn sie sich entscheidet, Kinder zu bekommen, 70% im Durchschnitt eingebüßt?
Ja, nein, im Schnitt, eine Frau mit Kindern sind es, glaube ich, 40-50%, aber schon die Hälfte an Lebenseinkommen wird sie verlieren versus eine Frau, die keine Kinder hat. Und eine Frau mit 3 Kindern wird sogar 70% Lebenseinkommen eingebüßt haben im Vergleich zu einem Mann. Und bei einem Mann, das ist die Bertelsmann-Studie von 2020, glaube ich, die hat das ausgerechnet, das ist einfach nur brutal. Und bei einem Mann wirkt sich die Tatsache, ob er Kinder hat oder nicht, nicht auf sein Lebenseinkommen aus. Es wirkt sich einfach nicht darauf aus. Und das ist einfach so bitter, weil wir kennen das. Der Mann kriegt Kinder, er bleibt ein Wochenende oder nimmt sich 2 Wochen Urlaub und dann marschiert er ins Büro und weiß dahin Vollzeit. Und dann wird er wahrscheinlich auch noch von seinem Chef befördert, weil du musst doch jetzt eine Familie ernähren. Und bei einer Frau ist das einfach nicht. Sie setzt aus, sie setzt mindestens 12 Monate aus, meistens länger. Und dann beginnt der ganze Rattenschwanz von wegen, dann wird sie nicht befördert, ihre Stelle wird wegrationalisiert, dann bleibt sie noch länger in Teilzeit, oh, Führung gibt's nicht in Teilzeit. Und irgendwann ist sie Mitte 60, die Kinder sind aus dem Haus und sie hat einfach die Hälfte an Lebenseinkommen verloren. Bumm. Und dann verlässt der Mann sie oder wird von einem Bus überrollt und dann ist sie in Altersarmut. Also ne, das ist einfach, es ist bitter, aber es betrifft unfassbar, wirklich unfassbar viele Millionen von Frauen in Deutschland.
Und auch andersrum wiederum Männer und auch andere tatsächlich, also auch Menschen ohne Kinder so. Weil ja. Zum einen, also ja, ich will jetzt gar nicht die ganze Liste aufmachen, aber ich glaube, es wissen auch alle. Ich hoffe auf jeden Fall.
Ja, ich meine, natürlich breche ich auch im Buch und man darf es auch nicht vergessen, muss man auch die Lanze für Männer brechen, weil sie natürlich unter diesen patriarchalen Strukturen ja genauso leiden. Ne, sie haben auch dann den Druck, sie sind der Familienernährer, sie dürfen weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen, weil man das halt so macht. Sie müssen vielleicht noch mehr Überstunden schieben, weil die Frau eben aussetzt und weil er das finanziell auffangen muss. Folglich hat er noch weniger Zeit für seine Kinder und sieht sie noch weniger aufwachsen, hat noch weniger eine Beziehung zu ihnen aufgebaut. Folglich daraufhin ist die Frau noch erschöpfter, weil er ja noch weniger da ist. Also man gerät da einfach in so einen Strudel. Und es gibt ja auch genug Untersuchungen, die zeigen, ne, dass Männer auch zu Depressionen neigen und dass Männer ja auch häufiger zu Alkoholismus und Drogenkonsum und Suizidgedanken neigen. Unter anderem auch durch diese toxischen Männlichkeitsbilder. Du musst der starke Mann sein, du darfst dir keine Hilfe suchen, du musst die Familie ernähren. Was bist denn du für ein Mann, wenn du kein Geld nach Hause bringst? Das ist ja auch alles toxisch ohne Ende. Deswegen werden wir ja auch nicht müde zu erzählen, dass quasi das Abschaffen des Patriarchats und feministische Wellen sozusagen Männern ja genauso nützen, wie sie Frauen nützen. Also es ist nicht nur so, ne, dass Frauen sagen, ich, sondern es hilft den Männern ja auch. Es hilft den Männern ja auch, sich aus diesen Rollen zu befreien und zu sagen, hey, ich setze mal aus 12 Monate, kümmere mich um das Kind, meine Frau schmeißt irgendwie ne, das Geld in die Familienkasse und danach switchen wir. Also es hilft den Männern genauso.
Du startest mit dem in einem Zitat von Ruth Bader Ginsburg.
Ich kann es kurz vorlesen, ich habe es hier zufällig vor mir liegen. Einer der Hauptgründe für die Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt ist ein überkommener, aber weit verbreiteter Irrglaube, der jeglicher Grundlage entbehrt, nämlich, dass Frauen und Kinder zusammengehören und Männer und Arbeit. Und damit hat sie einfach nur 1000%ig recht.
Und das, weil mich das tatsächlich auch stört, also auf so vielen Ebenen, lange auch unbewusst gestört
Verstehe ich.
Hat, dass ganz häufig eben auch Gespräche sich dann immer in diese Richtung entwickeln, was ich auch für Menschen, die keine Kinder haben, aus welchen Gründen auch immer, anstrengend und schwierig
ja, genau.
finde. Ne? Und was ja auch eine Riesenhürde ist für Frauen, Menschen, die Kinder bekommen können. Ne?
Ja, es ist überhaupt, also allein, also wie übergriffig das halt einfach auch ist. Ne? Diese Gespräche, das so, na, ne, wann plant ihr denn? Oder na, steht bald das zweite an, wo ich mir denke, du würdest doch auch niemals auf den Gedanken kommen, irgendwie beim Mann zu fragen, na, wie ist die Qualität deiner Samen so? Ne? Wann geht's da bei euch los? Wann schießt du mal ab? Sind die Samen irgendwie nicht so gut? Also am Ende ist es ja das, ne? Am Ende fragst du ja sozusagen, wie reproduktiv seid ihr denn so unterwegs? Wo ich mir denke, übergriffig ohne Ende. Du hast keine Ahnung von meiner Biologie. Du hast keine Ahnung von der Biologie meines Partners. Du hast keine Ahnung, was wir für Nöte haben, was wir für keine Ahnung, Krankheiten haben, Traumata, Wünsche, Rollenbilder, die wir vielleicht gar nicht erfüllen wollen. Das ist schon echt auch absurd, wie danach immer so völlig selbstverständlich gefragt wird und wie doll da auch Druck aufgebaut wird. Ich kann mir das, ich meine, ich habe 2 Kinder, ich muss mir sozusagen diese Gespräche nicht mehr geben, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ätzend das sein muss, wenn du probierst vielleicht schon und es klappt nicht seit Jahren und du hast schon Angst vor irgendwelchen Familienfeiern, weil dann Gisela und Günther ankommen und sagen, na, wann ist es endlich mal soweit? Du wirst ja auch nicht jünger. Wo ich mir denke so, ja, fuck you, Gisela und Günther, lass mich in Ruhe, ne, so. Oder du willst vielleicht keine Kinder. Du könntest welche haben biologisch, aber du willst einfach nicht aus Gründen, was genauso wunderbar ist, sich dann auch jedes Mal diese Unterhaltung zu geben, ne? Und dir dann irgendwann zu sagen, boah, Günther, ich glaube, ich komme nicht mehr zu deinen Weihnachtsfeiern ever. Es sei denn, dieses Thema kommt endlich mal auf die rote Liste und wir müssen uns da nicht ständig drüber unterhalten. Ja, klar. Auch das, ne? Weil ein Kind nur mal zur Mutter gehört und weil eine Frau irgendwie keine wirkliche Frau ist, wenn sie nicht Kinder in die Welt gesetzt hat. Warum?
Und eine Frau auch das Problem ist, wenn Kinder in der Welt sind und Familien entstehen, dann ist die Frau diejenige, die das im Job zu lösen hat. Also das hast du ja auch schon gesagt. Und das, ich glaube, ich finde das ganz wichtig, das immer wieder auseinander zu dividieren und alle mit in diese Verantwortung zu nehmen und auch zu sagen, dass Kinder eben ja auch kein Privateigentum sind, sondern da gibt es ja diese Eltern und die haben dann die Fürsorge für diese Kinder und kümmern sich drum. Und trotzdem ist es ja ein gesellschaftliches Thema und wir haben ja auch kollektive
Absolut.
Interessen daran, dass da
Absolut.
Junge Menschen aufwachsen, die für unsere Gesellschaft so, ne? Also das ist
ja, einfach monetär ja auch, ne? Also ich meine, darüber schreibe ich ja auch, wie absurd das eigentlich ist, dass eigentlich unser sehr, sehr chronisch vergreistes Deutschland Kinder braucht und wir ja alle reden, ne, von dem demografischen Wandel und wie viel Rente sozusagen unsere Kinder werden stemmen müssen versus vor irgendwie 30, 40 Jahren, das ist ja absurd. Und wir brauchen Kinder, um spätere ArbeiterInnen und später RentenzahlerInnen sozusagen in unserer Gesellschaft zu haben. Aber gleichzeitig tut unser Land sehr, sehr wenig dafür, dass es kinderfreundlich ist und tut sehr wenig dafür, Eltern die Bedingungen zu schaffen, in denen es für sie gut ist, Kinder zu kriegen. Weil es ist ja schon so, wenn wir sagen, ne, irgendwie mehr als 90% aller Mütter fühlen sich einfach verantwortlich für Kinder und Erziehung und Care-Arbeit und gehen 100 Jahre in Elternzeit und so weiter. Das heißt, sie verdienen buchstäblich am Ende einfach weniger Geld. Sie entscheiden sich für, ich kriege ein Kind und sie wissen damit gleichzeitig, also die meisten wissen das ja leider nicht, aber die Statistik zeigt es, sobald du Kinder kriegst, wirst du faktisch Geld verlieren, buchstäblich Lebenseinkommen verlieren und gleichzeitig zahlt dir dieses Land dafür aber keinen monetären Ausgleich. Also es ist so, ne, es ist Vaterstaat sagt, bitte Alexandra, kriege Kinder, ja, du wirst Geld verlieren, wir werden dir das nicht zurückerstatten, aber bitte bekomme diese Kinder. Wo ich mir denke so, ja, aber warte mal ganz kurz, so geht die Rechnung halt nicht auf. Und damit man das nicht merkt, wird natürlich das Patriarchat wirkt mit seinen, ja, aber du kriegst ja keine Kinder, um dafür Geld zu bekommen. Du kriegst ja Kinder, weil du sie haben möchtest, weil du Liebe geben möchtest, weil du doch keine vollwertige Frau bist ohne Kind. Und das ist schon klar, ich habe keine Kinder bekommen, um dafür Geld zu kriegen. Ich habe Kinder bekommen, weil ich Kinder bekommen wollte. Aber es kann ja nicht sein, dass meine Entscheidung als Frau in Deutschland ist, entweder ich bekomme keine Kinder und werde wahrscheinlich finanziell ganz gut aufgestellt sein, oder ich bekomme Kinder, werde aber zwangsläufig Geld verlieren und niemand wird mir das erstatten. Das kann doch nicht meine Wahl sein, so. Darüber müssen wir reden.
könnten so viele Wege einschlagen von hier. Wir gehen vielleicht noch einmal zu dem Satz, bevor wir die Kinder beiseite packen ein bisschen, zu dem Satz, aber Väter werden doch auch im Job diskriminiert.
Ja, es ist natürlich wichtig, diese Lanze zu brechen. Es gibt Väter, und ich kriege diese Geschichten zugeschickt, von besagten zum Beispiel Müttern, die mir erzählen, der Mann wollte 10 Monate in Elternzeit gehen, hat Elternzeit beantragt und der Chef quittierte seinen Elternzeitantrag mit, was willst denn du in Elternzeit deiner Frau die Titten halten oder was? Es gibt diese Geschichten, es gibt diesen Druck, warum kümmerst du dich denn um das kranke Kind, hast du keine Frau zu Hause, was bist denn du für ein Mann, du musst da Karriere, Familie ernähren und so weiter. Es gibt sie. Der Punkt ist nur, dass diese Geschichten in Medien und in Serien so hochstilisiert werden und so aufgebauscht werden, dass dadurch der Fokus von den Frauen, die ja quasi zu, ich weiß nicht, 70-80% dafür diskriminiert werden, dass sie Kinder kriegen. Und bei den Männern ist es vielleicht, wird natürlich auch nicht untersucht, das ist ja auch so ein großes Problem. Weil unser anderes Thema, Antidiskriminierungsgesetz, kennt ja offiziell gar keine Diskriminierung aufgrund von Elternschaft. Also in unserem Antidiskriminierungsgesetz steht so sinngemäß, ne, du darfst niemanden diskriminieren aufgrund seiner, zu Recht ja auch, Geschlechts, Hautfarbe, irgendwie, ne, Herkunft, Religion, sexueller Orientierung und so weiter. Absolut richtig. Nur steht da als weiteres Diskriminierungsmerkmal das Wort Elternschaft nicht drin. Das heißt, vor dem Gesetz, also unser Gesetzesgeber sozusagen, kennt gar nicht, dass man diskriminiert werden kann aufgrund der Tatsache, dass man Kinder in die Welt gesetzt hat. Das heißt, man kann dagegen auch nicht klagen und so weiter. Das ist auch ein großes Problem. Und dementsprechend wird das auch gar nicht groß untersucht, weil wenn die Diskriminierung offiziell vor dem Gesetz gar nicht existiert, warum soll man sie dann untersuchen, so sinngemäß? Aber von den Erfahrungen, die ich weiß, die ich im Rahmen von Recherchen auch mit Betroffenen oder mit auch der Berliner Anwältin Sandra Runge, die ja auch sehr, sehr viele vorwiegend Mütter vertritt, weil sie eben diskriminiert werden aufgrund ihrer Elternschaft, und auch Väter vertritt, die auch diskriminiert werden aufgrund ihrer Elternschaft, wissen wir, dass das Verhältnis ein völlig anderes ist. Also ich überspitze jetzt, ne? Es ist halt sehr, sehr schwierig, wenn eine Gesellschaft im Grunde so ist, dass, ich überspitze, täglich irgendwie 90% aller Mütter diskriminiert werden aufgrund ihrer Elternschaft im Job, gefeuert werden, keine Beförderung kriegen, ihre Stelle wegrationalisiert. Aber vielleicht sagen wir, ich überspitze auch da, nur 10% aller Väter oder Männer diskriminiert werden und dann diese Väter sozusagen, ne, auf den Tisch hauen und das publik machen, zu Recht ja auch, und sich hinstellen und Medien über sie Artikel schreiben, dann entsteht ein Missverhältnis. Dann entsteht dieses, ja, aber was ist mit uns Männern? Uns passiert das ja auch. Und plötzlich berichten alle nur noch über diese Männer und sprechen alle nur noch über diese Männer. Und es entsteht so dieser Whataboutism, ne? So dieses, aber was ist mit uns Männern? Und das ist ja auch richtig. Nur das Problem ist, dass dann die Frauen, die das sowieso schon seit Jahrzehnten erlebt haben, zu 90%, völlig aus dem Rampenlicht geraten. Dann reden plötzlich alle nur noch über diese armen Männer, denen das auch passiert. Und wir sind dann so, ja, aber warte mal ganz kurz. Frauen passiert das seit Jahrzehnten, darüber spricht kein Schwein. Aber sobald das irgendwie einem Holger oder einem Jürgen passiert ist, ist plötzlich der Aufschrei besonders groß. Es ist richtig, dass Holger und Günther und Jürgen und Hassan darüber reden müssen, dass ihnen das auch passiert. Nur sollten sie dann im gleichen Atemzug sagen, Mist, mir passiert das jetzt auch, weil ich mich um meine Kinder kümmern will. Das heißt, die Frauen hatten die ganze Zeit recht. Das heißt, ja, liebe Medien, berichtet über mich. Aber bitte berichtet dann im gleichen Atemzug über all die Frauen, die das schon seit Jahrzehnten hinausbrüllen, aber niemand auf sie hört. Das ist so ein bisschen diese Krux mit diesem, aber Männer werden im Job auch diskriminiert. Ja, werden sie, aber zu einem völlig, völlig anderen Verhältnis. Und es wäre einfach sehr nett, wenn sie aufschreien, wenn sie die Aufmerksamkeit darauf lenken, aber dann ganz, ganz schnell sagen, so, und jetzt bitte Rampenlicht wieder auf all die Frauen, denen das schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten passiert. Und nicht nur auf uns, die jetzt quasi merken, dass die Frauen die ganze Zeit recht hatten.
Und auch angenommen, es wird strukturell aufgrund von Elternschaft diskriminiert, dann ist es ja ein Zeichen für Veränderung, wenn eben nicht nur die Frauen, die eben in der, also weil einfach die Anzahl der Gründe für Diskriminierung aufgrund von Elternschaft einfach viel höher ist, weil eben viel mehr Frauen zum Beispiel nach Teilzeit fragen, Elternzeit länger nehmen, Mutterschutz ist dann das Einzige, was ja so gesetzt ist, dann ist es ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil es eben heißt, immer mehr Männer, je mehr Männer diskriminiert werden, ja, lehnen sich halt auch auf.
Immer mehr Männer, auf jeden Fall. Und es ist so ein bisschen, es ist da halt wichtig, die Balance zu halten, weil es wird halt auch auf Männer dann gehört. Also es ist so alles so ein bisschen die Krux. Wenn Frauen sozusagen jammern und seit Jahrzehnten sagen, es ist scheiße, ich werde diskriminiert aufgrund meiner Mutterschaft, das ist so, ja, langweilig, geh weg. Wenn jetzt Männer aufkommen und sagen, warte mal ganz kurz, ich werde auch diskriminiert aufgrund meiner Elternschaft, dann hört man auf sie, weil es natürlich auch ungewöhnlich ist, viel, viel mehr. Und weil Männer natürlich in der freien Marktwirtschaft, so traurig es ist, einfach als wertvoller gehandelt werden, hört man dann auf sie auch viel eher. Und dann hört man auch viel eher hin und sagt, oh Gott, ja stimmt. Also jetzt, ne, Natascha hat das zwar auch die ganze Zeit erzählt, aber jetzt, wo Jürgen das erzählt, dann merke ich ja erst richtig, dass das jetzt so ein Riesenproblem geworden ist. Und das ist halt schwierig, weil einerseits ist es eine gute Sache, weil dann endlich mal jemand auf diesen Jürgen hört, so. Und dann wäre es, und deswegen ist es gut, wenn die Jürgens und Hassans und Co., denen das passiert, sich jetzt auch aufregen und ihre Stimme erheben, weil leider hört man auf sie halt mehr, so ist es halt. Sie nehmen einfach mehr Raum ein und auf sie hört man eher. Und ihnen traut man auch eher zu, dass wenn sie sagen, es ist ein Problem, dass das wirklich ein Problem ist und das ist kein Jammern. Aber dann müssen halt die Jürgens und Hassans es auch wirklich hinkriegen, wie gesagt, zu sagen, hier, Rampenlicht, ich habe hier ein Problem aufgetan, lass uns bitte das in die Hand nehmen und uns drum kümmern. Und Unternehmen, hört jetzt bitte mal auf uns, sonst werden wir verschwinden aus eurem Unternehmen. Und dann horchen viele Unternehmen ja auch auf und sagen, oh Gott, also wenn die ganzen Nataschas und Katjas gehen, ist es nicht so schlimm. Aber wenn die ganzen Jürgens und Hassans jetzt gehen, das ist richtig schlimm, jetzt müssen wir wirklich was tun. Es ist halt traurig, dass es so ist, aber es ist so. Und deswegen ist man auch sehr dankbar, wenn Männer sich hinstellen, wenn Männer feministisch agieren und argumentieren. Es ist eine gute Sache. Nur gleichzeitig müssen Männer dann auch verstehen, relativ schnell dann auch aus diesem Rampenlicht zurückzutreten und zu sagen, ich habe euch jetzt auf das Problem aufmerksam gemacht. Politik ändert was, Unternehmen ändert was. Aber ändert es bitte jetzt nicht nur, dass es von Vorteil ist für wieder nur Jürgens und Hassans, sondern bitte auch für die Katjas und für die Shaders und für die Natalias und Tanjas und, ne, und Kirstens und so. Das ist halt so die Krux. Einerseits ist es traurig, warum brüllen das Frauen seit Jahrzehnten, keiner hört auf sie, jetzt brüllen Männer und plötzlich hören alle auf sie. Andererseits hast du natürlich recht, es ist ein gutes Zeichen, weil offensichtlich ändert sich was, offensichtlich merken das jetzt auch die Männer und auf sie hört man und sie sollen darauf aufmerksam machen, es spielt den Frauen in die Karten. Andererseits müssen dann die Männer hoffentlich auch relativ bald verschwinden von der Bildfläche und sagen, so, und jetzt kümmern wir uns aber bitte nicht um uns paar Fälle, sondern wirklich um die reihenweisen Hunderttausende von Frauen, denen das schon seit Jahrzehnten passiert.
Denn das ist ja eine Chance, weil es verändert die Perspektive, ne? Also wenn Menschen mit Privilegien, das gilt ja auch für jede andere Form von Marginalisierungserfahrung, Frauen sind ja einfach die größte marginalisierte Gruppe. Ich zum Beispiel bin als weiße Frau, habe Marginalisierungserfahrungen gemacht aufgrund meines Geschlechts so, aber nicht aufgrund meiner Hautfarbe zum Beispiel, ne? Und dann, genau, und deswegen finde ich diesen Aspekt von Allies, also Allianzen, ja, wahrscheinlich absolut. Der deutsche Begriff dafür, so Allianzen zu bilden und da eben auch so ein paar Grundregeln zu beachten, für mich auch sehr wichtig, so, die eben sehr privilegiert ist, viele Dinge ganz lange überhaupt nicht gesehen hat, dann darauf aufmerksam geworden ist. Und das kann ja zum Beispiel dann eben der Mann sein, der eben eine Diskriminierungserfahrung aufgrund von Elternschaft macht, der dann aufmerksam wird und dann eben darauf zu achten, ich kann meine Privilegien nutzen, um strukturell etwas zu verändern, nicht nur mein eigenes Leid zu reduzieren, sondern strukturell reinzugehen und dabei aber nicht denjenigen,
absolut,
die per se durch ihre Marginalisierung, denen die Bühne genommen wird oder die nicht so viel Aufmerksamkeit haben, denen den Platz wegnehmen. Ne? Also das ist dann so das Beispiel, wenn der Mann kommt und eingeladen wird, um über Feminismus, Empowerment zu sprechen. Ne? So ist die Frage, gibt die Bühne so, ne?
Ja, das finde ich auch sehr schwierig. Gib die Bühne ab, ja. Oder sag, du kommst, aber dann musst du halt kurz 2 Stunden vorher absagen und dann schickst du halt eine Frau hin. Im Endeffekt lässt sich das ja für uns, weil du absolut berechtigt das ja auch anreißt, das Thema, das lässt sich für uns weiße Feministinnen ja genauso weiter tradieren, ne? Also wir sind ja genauso, wir sind quasi so die weißen Männer, in Anführungsstrichen, nur als Frau, die sich jetzt hinstellen und sagen, oh, ich werde diskriminiert. Und Frauen mit ausländischen Wurzeln, andere Hautfarbe, andere Religion, Kopftuch auf dem Bewerbungsfoto, mit Alleinerziehenden mit Kopftuch auf dem Bewerbungsfoto oder Alleinerziehende mit, ne, schwarzer Hautfarbe, Alleinerziehende of Color oder mit Alleinerziehende of Color mit Kind mit Behinderung, ne, das sind ja alles so, die Summe der Privilegien ist ja bei uns weißen Feministinnen mit deutschem Namen und so, ist ja gigantisch enorm. Da fehlt ja quasi nur noch ein Privileg, nämlich das männliche Geschlecht, und wir wären quasi mit den Männern gleich auf. Aber es gibt so viel mehr marginalisierte Gruppen, die nochmal so viel mehr diskriminierter sind und auch schon seit Jahrzehnten schreien und brüllen. Und jetzt, wo weiße Frauen merken, oh Mist, ich werde diskriminiert, denken sich wahrscheinlich auch viele anders Marginalisierte schon seit Jahrzehnten, na toll, jetzt kommst du auf den Trichter, das ist zwar nett, aber tritt bitte auch ab und gib bitte Raum ein. Und auch das ist einfach in meinem Buch wahrscheinlich auch da nicht genug, aber ich habe immer wieder dann auch Geschichten erzählt von Frauen of Color oder von Alleinerziehenden of Color oder mit Kindern mit Behinderung, um auch ihre Perspektiven zu zeigen. Weil für sie Themen wie Mental Load oder für sie Themen wie, ne, irgendwie, warum habe ich nicht genug Urlaubstage oder so, sind für sie ja völlig andere, ne? Weil das Thema der Urlaubstage oder das Thema der Care-Arbeit für Alleinerziehende ja eine völlig andere Dimension hat und so viel prekärer ist. Oder wenn du Mental Load hast und, ne, ich mich darüber aufrege und sage, uch, warum weiß der Mann nicht, welche Schuhgröße mein Kind hat, versus eine Frau mit einem Kind mit Behinderung dann sowas sagt wie Schuhgrößen am Arsch. Warum weiß mein Mann nicht, wie er den Katheter bei meinem Kind wechselt, ne? Oder warum weiß mein Mann nicht, wann irgendwie die Therapiestunde ist und welche Medikamente er an welchen Tagen zu nehmen hat? Ne, das ist so, wenn du Kinder pflegst, und zwar medizinisch, ist es ja die Mental Load-Dimensionen einfach exorbitant vielfach höher. Und auch das muss einfach immer wieder, gerade von uns weißen Frauen, die sich feministisch irgendwie engagieren, viel mehr mitbedacht werden und auch da unsere Bühnen viel mehr abgetreten werden.
Es gibt ja viele Menschen, die haben keine Kinder. Und die haben trotzdem auch genauso mit Marginalisierung zu tun. Du schreibst einen Satz, Selbstschuld, wenn Frauen sich gegenseitig die Augen auskratzen. Also Selbstschuld, dass das nicht läuft. Frauen sind doch selber nicht gut miteinander oder gönnen sich das nicht. Was antwortest du darauf? Also weil ja dieses Thema so Zickenkrieg und so, so Worte, die mir wirklich da...
Oh, das ist... Ja. Oh Gott, das ist echt so... Das ist so, wie viel Zeit haben wir? Das ist, glaube ich, so das längste Kapitel im Buch, weil ich das musste ich dann sozusagen auch nochmal unterteilen in drei Unterkapitel, weil ich festgestellt habe, dass ich einfach nie zum Ende komme damit, weil die Zerlegung des Frauen sind selber schuld, wenn sie sich die Augen auskratzen, einfach auf verschiedenen Ebenen angeschaut werden muss. Ich mache da ja so einen Schlenker sozusagen in die Vergangenheit und zeige irgendwie auf, wann das eigentlich alles passiert ist, an welchen Zeiten in den letzten 5.000 bis 10.000 Jahren, dass Frauen anfingen, sich gegenseitig die Augen auszukratzen. Man geht ja davon aus, dass das, also ne, die Menschheit an sich, so die Zivilisation, wie wir sie kennen, der Homo sapiens, dass das ungefähr so schätzungsweise, ne, so zwischen 200.000 und 500.000 Jahren. So lange gibt es sozusagen die Menschen, wie wir sie kennen. Und sie sind ja einfach sehr, sehr lange ein Nomadenvolk gewesen. Das Patriarchat, also ne, 500.000 Jahre ungefähr, 500.000 Jahre. Das Patriarchat gibt es aber erst seit ungefähr 5.000 bis 10.000 Jahren. Im Grunde ist das so quasi so ein kleiner geschichtlicher Fliegenschiss. Das Patriarchat gibt es noch sehr, sehr kurz. So viel zu, weil Leute ja auch oft sagen, naja, das Patriarchat gab es ja halt schon immer. Ich bin denke, nein, gab es nicht. Es gibt es im Grunde erst seit 5.000 bis 10.000 Jahren. Und das begann eigentlich mit der Sesshaftigkeit der Menschen. Das heißt, als Besitz dazu kam, als wir Grundstücke hatten und irgendwie Häuser und diese verteidigen mussten gegen andere Plünderer und Geld aufkam und Kapital sozusagen in seinen Babyschritten, dann kam es auf in diesem, oh, wir müssen uns verteidigen, was meins ist, ist nicht deins. Und dann taten sich halt Männer größtenteils zusammen, um sich zu verteidigen, weil körperlich stärker. Aber es gab ja noch diese Kinder und den Hof, der versorgt werden musste, und das war dann irgendwie Aufgabe der Frau. Und dann kamen einfach sehr, sehr viele Gesetze und Regeln im Laufe der letzten Jahrtausende, wo es immer wieder hieß, ja gut, aber eine Frau gehört nun mal zum Kind und eigentlich sollten sie auch nicht arbeiten. Und dann gab es einfach auch unzählige Schriften von irgendwelchen Philosophen, natürlich Philosophen, nicht Philosophinnen, die in irgendwelche Bücher geschrieben haben, Frauengehirne sind zu klein und wenn sie ihre Periode haben, haben sie irgendwie gar kein Blut mehr im Kopf und das kann man nicht vereinbaren. Und wenn Frauen irgendwie arbeiten, um die Familie zu ernähren, dann sollen sie das, aber sie dürfen viel weniger verdienen. Und wenn sie zu viel verdienen, dann wird das irgendwie gedeckelt. Und dann ne, gab es auch so Branchen, irgendwie 13., 14., 15. Jahrhundert, da haben Frauen dann ne, sich unternehmerisch hervorgetan, da hatten die irgendwie Seifenmanufakturen oder irgendwelche Textilsachen mit ihren Händen gemacht. Auch sehr erfolgreich, aber auch da, sobald diese Branchen dann sehr erfolgreich von Frauen geführt wurden, kamen irgendwelche neuen Gesetze, die da sagten, ja nee, ihr verdient zu viel Geld, das geht nicht, das ist den Männern und ne vorgeschrieben. Wenn ihr eure Seifen verkaufen wollt, dann dürft ihr das nicht auf dem Markt tun, sondern müsst das von zu Hause aus. Wo ich mir denke, aha, ohne Online-Shops, wie soll das gehen? Also es gab einfach im Laufe der letzten Tausenden von Jahren ständig und überall an verschiedensten Ecken Verbote, dass Frauen am öffentlichen Leben teilhaben. Verbote von Frauen, die irgendwie arbeiten, Verbote von Frauen, die in irgendeiner Weise Unternehmen haben, Verbote von Frauen, die zur Schule gehen dürfen, studieren dürfen, wählen dürfen, also ne, all das. Es waren ständig Verbote und jedes Mal, wenn irgendwie kleine Öffnungen aufkamen, kamen dann wieder irgendwelche neuen Priester, Politiker, Philosophen, schlag mich tot, die gesagt haben, ja nee, finden wir doof, wollen wir nicht. So, dass Frauen im Grunde seit Jahrtausenden gelernt haben und immer weiter vererbt haben und das sozusagen in sich indoktriniert haben, A, ich habe als Frau nur sehr, sehr begrenzte Plätze und eigentlich werde ich als Frau immer diskriminiert. Das heißt, wenn, dann muss ich richtig doll kämpfen und ellenbogenartig unterwegs sein, um irgendwie einen Platz für mich an der Sonne zu bekommen. Und dieser Platz an der Sonne ist höchstwahrscheinlich, die größte Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn bekomme, ist, indem ich einen Mann kriege und indem ich einen Mann kriege, der wohlhabend ist, sodass ich nicht irgendwie, ne, irgendwie, keine Ahnung, ihm dienen muss und noch anderen Männern, sondern nur bei diesem Mann bin. Folglich begann da schon sehr, sehr früh, ah Mist, wenn ich ein gutes Leben haben will, brauche ich einen Mann, weil er hat Geld. Ah Mist, genug Männer mit Geld gibt's aber nicht. Das heißt, ich muss anfangen, mit anderen Frauen zu konkurrieren, weil buchstäblich mein eigenes Leben davon abhängt und bestenfalls noch das Leben meiner Kinder. Das heißt, dieses Konkurrieren um Frauen ist einfach Jahrtausende alt und es gab für Frauen keine andere Möglichkeit, als mit anderen Frauen zu konkurrieren um die Gunst eines Mannes. Weil Mann bedeutete Geld, bedeutete Dach über dem Kopf. Als Frau durfte man das ja nicht haben. Das ist irgendwie schon Problem Nummer eins. Dann zeige ich auch auf, dass auch in der heutigen Zeit, weil man könnte natürlich sagen, ja komm, das ist jetzt irgendwie tausende von Jahren her, das ist heute ja nicht mehr so. Das Problem ist, dass all das, diese ganzen Bilder von Frauen, die um Männer buhlen, die Männer beeindrucken wollen, die Prinzen, die sie retten sollen, mit einem Kuss befreien, das zieht sich auch heute noch im Jahr 2022 in ungefähr sämtliche Serien, Filme, Popsongs, Kinderserien, Disney-Filme, Grimm-Märchen, durch alle Instanzen. Das heißt, von klein auf lesen wir unseren Kindern Disney-Bücher vor, Grimm-Märchen vor, wo Prinzen Prinzessinnen retten, wo Prinzen bewusstlose, herumliegende Frauen küssen, sie wach küssen, ja. Also ich meine, wir erklären irgendwie, nein heißt nein, aber unsere dreijährigen, vierjährigen Kinder gucken sich Disney-Filme an, in dem ein random, fremder Prinz herumläuft, eine bewusstlose Frau liegt irgendwo herumliegen und sagt, die sieht schön aus, ich küsse die mal. Das ist uns quasi alles in die Wiege gelegt worden, schon von klein auf. Und das zieht sich weiter durch sämtliche Filme, durch sämtliche Serien. Es gibt den sogenannten Bechdel-Test. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt, ob er den ZuhörerInnen was sagt. Der untersucht, inwiefern in der heutigen Zeit auch noch in Serien oder in Filmen Frauen eigentlich gleichwertig dargestellt werden. Dieser Bechdel-Test, den kann man sozusagen bei jedem Film, den man schaut, selbst mal machen. Der besteht eigentlich nur aus drei simplen Fragen. A, gibt es in dem Film oder in der Serie zwei eigenständige Frauen mit einem eigenständigen Namen? B, sprechen sie auch mal miteinander? Und C, geht es in ihrer Unterhaltung um etwas anderes als um einen Mann? Mann, Bruder, Vater, Chef, Kollege, einfach nicht um einen Mann. Diese drei Fragen, ne? Gibt es zwei eigenständige Frauen? Reden sie auch mal miteinander und reden sie über etwas anderes als einen Mann? Eigentlich total simpel. Soll ich mal sagen, wie viele heute immer noch Serien und Filme durch diesen Bechdel-Test fallen und die nicht bestehen? 50%. Das heißt, jeder zweite Film, auch heute noch, jede zweite Serie, auch heute noch, die wir sehen, durch Streaming, Fernsehen, was auch immer, besteht diesen Test nicht. Das heißt, jeder zweite Film kriegt es nicht fertig, dass da eigenständige Frauen sind mit Namen, die sich um einfach irgendwas anderes unterhalten, als Thema haben, als ein Mann, ein Kollege, den sie rumkriegen, imponieren, zurückholen, was auch immer. Das heißt, unsere gesamte Popkultur, also erstens unsere gesamte Geschichte von früher und dann in unserem aktuellen Leben, unsere Popkultur, unsere Sendung, unsere Kinderbücher, unsere Märchen, alles, was wir erleben von klein auf, zeigt immer wieder das Narrativ, eine Frau sucht einen Mann, in welcher Konstellation auch immer. Und es zeigt immer dieses Narrativ und sie muss um ihn buhlen. Es gibt nicht genug Frauenrollen. In den Cartoons sind irgendwie mehr als 80% männliche Figuren. In Kinderserien immer in der Clique, aus mehreren ist es immer nur ein Mädchen. Du siehst von klein auf schon, es gibt immer nur ein einziges Mädchen. Und Paulina Roschinski hat mal in einem Interview sehr, sehr schlau gesagt, dass es ja immer heißt, Frauen würden sich gegenseitig die Augen auskratzen. Und sie meinte, sie würde gern mal sehen, wenn es in diesen Broschaften auch von 100 Stühlen nur einen einzigen für eine Frau, für einen Mann gäbe und 99 für eine Frau. So ist es ja jetzt quasi aktuell nur andersherum. Es gibt von 100 Stühlen 99 für einen Mann und nur einen für eine Frau gefühlt. Sie meinte, wenn es andersherum wäre, wie das dann wohl wäre in diesen Broschaften, wenn 99 Stühle nicht für einen Mann reserviert wären und nur einer. Und sie meinte, sie würden sich nicht nur die Augen auskratzen, sie würden sich gegenseitig zerfleischen. Und es stimmt halt einfach. Und sich da hinzustellen und ernsthaft zu sagen, so Frauen sind doch selber schuld, dass sie sich die Augen auskratzen, wo ich mir denke, ja, würdest du das nicht? Wenn quasi dein gesamtes Überleben seit Anbeginn der Menschheit mehr oder weniger davon abhängt und du weißt, du musst gegen andere Frauen ankämpfen, sonst stirbst du buchstäblich, weil du kein Geld und kein Dach über dem Kopf haben wirst. Und in der heutigen Zeit kriegst du das einfach immer und immer wieder weitererzählt in sämtlicher Popkultur, Schulbüchern, Serien, die da draußen sind. Das ist unsere Sozialisation. Das sind die Zickenkriege, die uns quasi in die Wiege gelegt werden. Und dann werden wir dafür auch noch angekackt, dass wir diese Zickenkriege kämpfen.
Und dann werden sie auch noch porträtiert und dadurch wird ihnen vielleicht auch nochmal eine andere Aufmerksamkeit gegeben als das, was tatsächlich passiert, weil die Kooperation zwischen Frauen dann vielleicht auch popkulturell einfach nicht so eine große Rolle spielt und wir es eben auch nicht so viel sehen und erleben. Was ja aber in der Realität auch schon immer eine Riesenrolle gespielt hat, dass Frauen einfach notgedrungen dann auch anders empathisch sind, anders in Verbindung gehen können, auch anders in der ganzen Care-Arbeit ja auf zum Beispiel die Unterstützung ihrer weiblichen Familienmitglieder dann auch angewiesen waren, wenn die ja. Männer nicht anwesend waren. Wir reden hier, und das muss ich immer nochmal dazu sagen, es ist natürlich was Strukturelles, ne? Wir reden über ein System, wir reden nicht über die Einzelfälle. Es gibt ganz viele Einzelfälle, wir selber kennen sie ja auch aus unserem Umfeld und wir versuchen ja auch, also ich auf jeden Fall versuche, Einzelfall zu werden und mich raus zu emanzipieren aus Dinge, die aber zum Teil, weil sie so unsichtbar sind und so tief im Verborgenen wirken, so schwer sind. Und deswegen sie greifbar zu machen, sichtbar zu machen, ist eben der erste wichtige Schritt, um etwas verändern zu können. Das nochmal so als Kontext.
Genau, und das ist eben genau dieses Problem, dass wenn wir alle, und das ist ja auch so ein bisschen Usus, wir leben halt in einer Zeit, in der ganz viele sagen, das Patriarchat existiert doch so gar nicht mehr in Deutschland. Ne, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Auf dem Papier können doch Frauen genau dasselbe wie Männer. Und das ist natürlich das riesengroße Problem, weil wenn du in dieser Bubble lebst und alle sozusagen um dich herum sagen, das stimmt doch gar nicht, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, du musst dich nur anstrengen, dann schaffst du es auch, dann ist es ja irrsinnig schwer, wenn im Grunde dein komplettes Umfeld diese strukturelle Benachteiligung leugnet, erstens A, dagegen anzukämpfen und sie alle zu überzeugen, nein, doch, es gibt sie wirklich, es gibt sie wirklich. Und dann selbst dagegen anzukämpfen, weil wenn die ganze Zeit geleugnet wird, dass da ein Problem ist, dass da sozusagen eine Diagnose ist, eine Krankheit, dann kannst du ja auch gar nicht diese Krankheit als solche sozusagen herausgreifen. Mhm. Du kannst da nicht mit einem Kugelschreiber einen Kringel drumherum machen, du kannst hier nicht outpointen und sagen, das ist jetzt das Problem, das gehe ich jetzt an mit Diagnose XY, wenn es die ganze Zeit heißt, es stimmt gar nicht, es ist gar nicht da, Alex. Ich weiß gar nicht, worüber du dich aufregst. Wenn es dann einfach immer wieder gespielt wird und du dann irgendwann selbst dran glaubst und denkst, ja gut, wahrscheinlich ist es gar nicht da. Ich merke zwar die ganze Zeit, es stimmt irgendwie nicht und ich komme nicht voran, aber alle sagen, es kann nur an mir liegen, es ist gar nicht strukturell. Das ist sozusagen der größte Zaubertrick des Patriarchats. Von sich zu behaupten, es wäre schon längst ausgestorben, während es immer noch quicklebendig ist. Aber wenn es natürlich behauptet, ich bin tot, ihr braucht mich gar nicht mehr zu suchen und anzugreifen, ich bin schon längst tot, dann kannst du dagegen ja auch gar nicht ankämpfen. So. Und das ist genau das, was du sagst. Es ist einfach ein irrsinniges, großes Verlangen meinerseits, so viele Menschen, aber vorwiegend Frauen, wie möglich wachzuschütteln und wachzurütteln und sie davon zu überzeugen, es gibt dieses Patriarchat. Du bist nicht erschöpft, weil du zu doof bist. Du kommst nicht voran beruflich, weil du zu doof bist. Du hast nicht zu wenig Geld, weil du zu doof bist oder dir das freiwillig ausgesucht hast oder aus irgendwelchen Gründen, sondern das System hat dich dahin gebracht. All das um uns herum hat dich als Frau dahin gebracht, dass du finanziell abhängig bist, dass du erschöpft bist, dass du gläserne Decken um dich herum spürst ab einem bestimmten Alter, weil das System, das Patriarchat, dich unterdrückt. Es klingt sehr pathetisch und sehr verschwörungstheoretisch, aber es ist halt Fakt und die Zahlen beweisen es einfach rauf und runter. Und wir müssen mehr über diese Zahlen sprechen. Nur auch da könnte man erst den Schlenker machen. Warum wird noch viel zu wenig darüber geredet in Medien und Co.? Naja, in den überregionalen deutschen Tageszeitungen sind halt auch zu 75% Männer in den Chefredaktionen. Also es ist so, ne, sie reiben sich nicht die Hände und denken sich, haha, ich werde heute Frauen diskriminieren und werde darüber nicht berichten. Aber wenn es sie größtenteils nicht tangiert, dann sind das eben auch andere Interessen und andere Themen und dann werden diese Sachen auch weniger beleuchtet. Und dann haben Frauen an Redaktionen zum Beispiel auch größere Probleme, das durchzuboxen. Oder beim Film, ne, besagter Bechdel-Test. Warum werden diese Narrative immer wieder bedient? Warum werden die ganzen Disney-Figuren viel zu dünn gezeichnet, viel zu großbusig und ne, viel zu schmal und so? Weil das einfach, weil da auch da in den ganzen Entscheideretagen größtenteils Männer sitzen. Ne? Und sie tangiert das nicht. Und sie zeichnen diese Frauen, so der Male Gaze, ne, sagt man ja auch, so dieser männliche Blick. Sie zeichnen diese Frauen, weil sie halt so zeichnen. Und da kommt einfach kaum jemand dazwischen und kretscht dazwischen und sagt, warte mal ganz kurz, was sind denn das für Körperbilder, die ihr quasi vermittelt an unsere Mädchen und Jungs und so. Das ist, ne, in den Entscheideretagen, und das ist leider Patriarchat pur, sitzen größtenteils Männer, sie tangieren diese Themen nicht, folglich werden diese Bilder immer weiter tradiert und das Klischee bedient. Am Ende ist es wirklich so, es schließt sich der Kreis einfach immer und immer wieder, dass man sagt, ah, warum ist das so? Ach so, weil da in den Entscheidergremien größtenteils Männer sitzen.
Was ist es, das wir tun können? Und ich finde dabei ganz wichtig, du hast es auch schon gesagt, ich will es nochmal aufgreifen. Es gibt eben, oder ich sehe so zwei grundlegende Dimensionen und ich finde es sehr wichtig, das auch so immer wieder auseinander zu differenzieren. Es gibt die individuelle Dimension. Ich kann für mich etwas tun und ich finde es sehr wichtig, in meiner Arbeit widmet sich ja auch diese Selbstwirksamkeit, da reinzukommen. Gerade dann, wenn sich eben vieles auch sehr ungerecht im Einzelfall auch anfühlt, durch Verständnis und durch konkrete Dinge ins Handeln zu kommen und etwas anderes erleben zu können, um so im System auch eine andere Realität zu schaffen. Diese Dimension haben wir, über die können wir sprechen. Und das alles dann aber nur auf die Schultern dieser Menschen zu tun, denen dann auch noch in packen so. Und da sind viele dabei, denen wird eben eingeredet, du bist zu doof, um das zu machen. Du kriegst es einfach nicht hin.
Du musst dich nur
das
mehr anstrengen, nicht, dann schaffst du schon.
Streng dich, genau. Andere kriegen das doch auch hin. Mhm. Das ist eben, das wird dem nicht gerecht, denn es gibt eine strukturelle Dimension und die braucht eben dann die Menschen mit Privilegien, die eben qua Amt zum Beispiel einfach auch politisch anders Entscheidungen treffen können, Bewusstsein bei denen und Klarheit da und dort einfach Entscheidungen, die etwas verändern an der Struktur. Und das ist natürlich ein riesiger Hebel. So, diese beiden Dimensionen gibt es. Wir haben über strukturell, vor allem die strukturellen Themen gesprochen auch. Vielleicht konzentrieren wir uns auch auf diese individuelle Dimension, die aber das Strukturelle nicht schmälern soll.
Nee, das ist halt das Problem. Ja, ja. Ich krieg das viel gefragt, auch in Interviews, ne? So, Alex, ja, ich hab's verstanden, das Problem ist strukturell. Was können wir dann aber sozusagen individuell tun? Und ich verstehe total diesen Wunsch nach, so, ich hab das jetzt verstanden und jetzt will ich es ändern, ne? Jetzt will ich die Heldin sein, die Marie Antoinette, die jetzt quasi nach vorne stürmt und das Patriarchat irgendwie, ne, stürmt und begräbt. Und ich muss leider Gottes da einfach immer so doll in Interviews sämtlichen Fragenden den Zahn ziehen und sagen so, ja, das, was wir selbst tun können, ist leider sehr, sehr begrenzt. Weil die Struktur einfach so bestialisch riesengroß ist, dass es eigentlich fast unmöglich ist, mit kleinen individuellen Veras oder kleinen individuellen Alexandras oder ne Shaders oder wie auch immer, dagegen anzukämpfen. Und du hast es schon richtig gesagt, man will ja nicht irgendwie ganz frustriert aus dieser Folge rausgehen. Du hast es natürlich schon richtig gesagt, auf individueller Ebene sind, wenn überhaupt gefragt, diejenigen, die einfach sozusagen in Privilegien schwimmen, sage ich jetzt mal. Also, ne, wenn ich zum Beispiel sage, auf individueller Ebene mit euren Partnern, ne, setzt mal eure Partner auf den Pott, streitet euch mit denen, sagt, ihr wollt nicht mehr irgendwie, ne, in Teilzeit sein, ihr wollt nicht mehr, aber auch da ist schwierig, haha, ich will nicht mehr in Teilzeit sein, dann gehst du zu deinem Chef und der sagt, ist mir doch egal, du bleibst aber in Teilzeit. Da sind wir schon wieder beim Problem, ne? Die Frau individuell hat für sich jetzt entschieden, ich will jetzt Vollzeit arbeiten, aber das System, die Unternehmen sagen, ja, es ist schön, aber nein. Da sehen wir schon wieder die Frau, die individuell für sich was verstanden hat und dann kommt die strukturelle Ebene und sagt, das ist schön, dass du dir was überlegt hast, aber nein. Aber grundsätzlich klar, streitet euch mit euren Partnern. Setzt sie auf den Pott, verhandelt mit denen Elternzeiten neu. Ihr müsst es nicht so machen, nur weil es halt alle so machen. Selbst wenn der Partner mehr verdient, wir sprachen darüber vorhin, geht mit ihm die Finanzen durch, überlegt, ob ihr vorab, vor der Elternzeit Geld zurücklegen könnt. Dann vielleicht nicht für die Weltreise in den 2 Monaten, wo er auch Elternzeit hat, sondern sagt die Weltreise ab und gibt das Geld lieber, legt es lieber zurück, sodass der Mann einfach länger in Elternzeit gehen kann und ihr trotzdem keine Einbußen habt. Klar gibt es solche Sachen, nur können solche Ratschläge nur Frauen überhaupt beherzigen, die A, überhaupt Partner haben, die B, sich das überhaupt leisten können, dass überhaupt irgendwer länger in Elternzeit geht, die nicht in prekären Verhältnissen leben, die Partner auf Augenhöhe haben und nicht irgendwie von ihnen, ne, geschlagen werden oder psychisch irgendwie misshandelt. Auch da jede 3. bis 4. Frau hat in ihrem Leben Gewalterfahrungen in ihrer Partnerschaft erlebt. Das sind sehr, sehr viele Hunderttausende von Frauen. Das heißt, sehr, sehr viele dieser Tipps auf individueller Ebene funktionieren überhaupt nur für einen sehr geringen Anteil an Frauen, die sowieso schon sehr, sehr viele Privilegien haben. Aber ja, diese Frauen gibt es und sie sollten definitiv vorangehen. Es ist, wie du es sagst. Ich habe diese Privilegien und ich sollte da definitiv vorangehen. Ich sollte mich mit meinem Partner streiten, tue ich auch. Ich sollte meinen Arbeitgebern irgendwie, ne, die Meinung geigen, tue ich auch. Und ich sollte, weil ich eben weiß, dass zur größten Not, in früheren Jobs hatte ich das, niemand von uns jetzt irgendwie stirbt, sozusagen im übertriebenen Sinne, wenn ich jetzt meinen Job verliere. So dass ich dann natürlich aus dem Privileg heraus, okay, wenn ich den Job jetzt verliere, kriegen wir es auch hin, aus diesem Privileg heraus eben zu meinen Chefinnen gehen kann und sagen kann, so und so sieht's aus, das ist familienunfreundlich, ich möchte es anders, sonst kündige ich. Natürlich sind solche Schritte möglich. Und natürlich sollten diejenigen, die diese Möglichkeiten haben, diese Schritte auch eingehen. Aber am Ende, leider, leider, kommt dann einfach die Struktur dazwischen. Und im Zweifelsfall wird sie dann eben sagen, ja nee, das ist zwar schön, wie du dir das überlegt hast, aber bei uns ist eben Führung in Teilzeit nicht möglich. Ciao. Das passiert halt. Das bedeutet, wir können auf individueller Ebene Sachen tun. Am allerbesten ist es aber, wenn wir mit unseren Handlungen versuchen, A, auch individuelle Ebene, so viele Freundinnen oder Paare, aber meistens Freundinnen, wie möglich mitzunehmen, wachzuschütteln, wachzurütteln, ihnen sozusagen davon zu erzählen, guck mal, es gibt dieses Buch oder diese anderen Bücher und diesen Podcast, da habe ich gehört das und das Patriarchat, das gibt gar nicht so lange und wir können das überwinden. Da so viele wie möglich
sichtbar
mitzunehmen.
Machen, ne?
Ja, sichtbar machen.
Es sichtbar machen
und sich mit Frauen zusammenzutun, die das Problem auch verstanden haben. Das hilft mir ungemein. Ich habe auch so eine WhatsApp-Gruppe mit mehreren Freundinnen und so. Und wenn wir mal wieder über so Sätze stolpern oder auf besagten Familienfeiern oder in irgendwelchen Verhandlungsgesprächen, dann frustet das so sehr. Dann posten wir das in diese Gruppe. Mein Gott, du glaubst nicht, was die Chefin oder der Chef gerade zu mir gesagt hat. Und dann pushen die anderen und sagen, oh Gott, ja und nein und du, ne, du lässt da jetzt nicht nach und dann nimmst du diesen Job sonst nicht an. Also wir pushen uns gegenseitig hoch. Das hilft ungemein, sich mit Frauen zusammenzutun, die ne, so sind, die so denken wie man selbst, die das Problem auch verstanden haben. Die nicht sozusagen einen abstrafen dafür, dass man mehr Geld will oder mehr Macht, sondern die feiern, die dafür einen feiern, weil man das eben will und durchbringen will.
Das war mir auch gerade noch wichtig zu dem Punkt mit dem, wir haben ja über dieses Frauen, die sich gegenseitig die Augen auskratzen, gesprochen, dass eben Kooperation, es kann sehr schambehaftet sein, tatsächlich auch so ausgestoßen zu werden. Und das ist ja das, was wir erleben, wenn wir marginalisiert werden. Die Gruppe sagt, du bist nicht richtig, so wie du bist nicht gleichwertig, du bist weniger wert. Ne? Und das ist sehr schambehaftet und was können, oder es ist auf jeden Fall kein angenehmes Gefühl. Und wir als soziale Wesen brauchen die Gemeinschaft, um damit umgehen zu können, um damit auch einen gesunden Umgang zu finden und um auch Kraft zu sammeln und Transparenz zu bekommen, um zu verstehen, ah, vielleicht bin ich es gar nicht ich, sondern es ist das System und es gibt andere, die helfen mir dabei, das immer wieder zu erkennen. Und deswegen finde ich diesen Aspekt von Kooperation, um das nochmal zu betonen, sehr, sehr wichtig und auch übrigens ein strukturell nicht erwünschtes Phänomen, denn wenn ich mich mit anderen zusammentue, ist es eine Bedrohung des Status quo und das Patriarchat ist am Ende ein hierarchisches System, das wirkt, das unsichtbar wirkt und das eben dann genauso wie andere hierarchische Systeme so einfach so funktioniert, dass der Status quo unbeliebt ist und alles, was ihn in Frage stellt, als Bedrohung gesehen wird und dann dementsprechend auch behandelt wird.
Absolut. Das Patriarchat hat ja auch die allergrößte Angst davor, dass es entlarvt wird. Und es hat ja auch die allergrößte Angst davor, dass es von Frauen sozusagen, ne, dass Frauen sich zusammentun, dass Frauen das Patriarchat als solches benennen, dass sie sich zusammentun, dass sie sich, Gott bewahre, auch noch mit Männern zusammentun, um gegen das Patriarchat anzugehen. Ne? Da kriegt es ja sozusagen Schweißflecken und Panikflecken und will das unterbinden. Es ist genau wie du sagst, wenn sich Frauen zusammentun in Gruppen, ist es im Grunde ja ein Akt gegen das Patriarchat. Also jedes Netzwerken von Frauen ist ein Stück weit, und sagt dann immer, habt ihr es knacken hören, da ist irgendwo ein Stück Patriarchat irgendwie abgebröckelt. Und es ist ja auch sehr, sehr entlastend. Es ist irrsinnig entlastend, dass man die Fehler nicht immer bei sich suchen muss. Also klar will ich jetzt, ne, natürlich habe ich auch irgendwelche Gehaltsverhandlungen schon gehabt, da habe ich Scheiße für mich argumentiert. Natürlich. Natürlich haben wir auch Fehler und wir sollten auch in die Reflexion von uns gehen. Aber es ist wahnsinnig entlastend zu wissen, ah, okay, wir sprachen darüber vorhin, ich bin nicht dumm, ne, zu dumm, mein Gehalt zu verhandeln. Meine Nachbarin ist nicht zu dumm, ihr Gehalt zu verhandeln. Meine Kollegin, Schwester, Freundin, wir sind alle nicht zu dumm, um unser Gehalt zu verhandeln. Wir sind alle nicht zu blöd, weil wir alle so erschöpft sind. Wir brauchen nicht alle irgendwie eine neue Zeitmanagement-App, die uns irgendwie, ne, fitter macht. Es sind nicht wir, sondern das Patriarchat. Und es ist wahnsinnig entlastend dann in besagten WhatsApp-Gruppen, wenn dann mir besagte Freunde schreien, oh Gott, ja, das ist schon wieder hier patriarchale Struktur vor dem Herrn. Und ich denke immer so, ja, stimmt, du hast recht. Also so dieses Zusammentun und sich gleichgesinnte Frauen suchen und Männer auch, aber gleichgesinnte Frauen ist wahnsinnig, auf individueller Ebene wahnsinnig entlastend und ein stärkender Schritt. Und dann ist es wirklich so, im Grunde sind das auch schon so die Möglichkeiten, die man auf individueller Ebene hat. Ne? Streitet euch, klar, versucht irgendwie mit euren Chefinnen oder euren Freundinnen ins Gespräch zu gehen, klar, tut euch mit anderen Frauen zusammen, klar. Aber dann hört es halt eigentlich im Grunde schon auf. Und alle anderen Schritte, die man auf individueller Ebene tun kann, die zielen im Grunde alle auf eine strukturelle Veränderung ab. Also wenn ich mich mit anderen Frauen zusammentue und eine Demo zum Beispiel organisiere oder eine Petition starte, dann tue ich das zwar auf individueller Ebene, aber mein Ziel ist ja ein strukturelles. Ich will so viele Menschen wie möglich erreichen, ich will, dass die Medien darüber schreiben, dass bestenfalls die Politik davon erfährt und dass wir in irgendeiner Art und Weise ein Gesetz ändern. Das heißt, all diese Ziele zielen ja im Grunde schon auf dieses, ne, strukturelle ab. Oder ich tue mich mit Kolleginnen zusammen, wir gründen, keine Ahnung, einen Betriebsrat, um gegen die Strukturen, die frauenfeindlichen Strukturen in meinem Unternehmen vorzugehen. Dann fühlt sich das auch so an, weil ich, Alexandra, das mache, aber am Ende zielt auch das auf eine strukturelle Ebene ab. Ne, ich wähle Parteien, ich promote Parteien, von denen ich denke, PolitikerInnen, von denen ich denke, sie würde was ändern, was für Frauen pro Familie und so weiter. Ich setze mich ein für die, keine Ahnung, Änderung des, ne, des Steuersystems, damit Alleinerziehende, by the way, nicht mehr genauso hoch besteuert werden wie ein Single ohne Kind. Also all diese Schritte zielen am Ende alle darauf ab, die Strukturen zu ändern. Und ich feiere das. Ich feiere jede Frau und jeden Mann, die Kapazität und Kraft haben, noch neben Kindern und Care-Arbeit und 1000 Jobs das auch noch hinzukriegen. Aber auch da sind unsere Kapazitäten für Energie und Zeit, buchstäblich Zeit, komplett begrenzt. Wenn du dir Mütter anguckst, die erwerbsarbeiten oder nachts zu ihrer zweiten Schicht nach Hause auf Care arbeiten, wann sollen die sich um 3 Uhr morgens einen Wecker stellen, damit sie sich zwischen 3 und 4 Uhr nachts mit irgendwie einer anderen Freundin irgendwelche kampagnenartigen Petitionen ausdenken? Also, ne, das ist auch leider ein Patriarchatstool, vorwiegend Frauen so lange beschäftigt zu halten in ihrem Hamsterrad, dass sie gar keine Zeit haben, sich dagegen aufzulehnen, weil wenn sie wissen, wenn sie aus diesem Hamsterrad rausspringen, und sich mit was anderem beschäftigen, bricht quasi das ganze System zusammen. Dann sind ihre Kinder nicht gefüttert, nicht abgeholt, der Mann hat keine sauberen Hemden, die Frau hat es irgendwie nicht geschafft, einkaufen zu gehen, dann bricht es zusammen. Also rattert die Frau weiter in ihrem Hamsterrad, Hamsterrad, Hamsterrad und denkt sich, ja stimmt, irgendwann in 3 Jahren und 2 Monaten setze ich mal diese Petition auf. Und dann passiert es halt eh nie. Also ne, es ist alles sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, es beginnt damit, sich sowas anzulesen, sich solche Sachen hier anzuhören und einfach wirklich zu verstehen, dieses Problem, dieses Patriarchat ist immer noch da. Es ist sehr, sehr aktiv, es ist sehr, sehr lebendig. Bitte versteht das. Und wenn ihr es verstanden habt, das ist sozusagen der Ursprung eurer Erschöpfung, eurer Probleme, eurer finanziellen Nöte. Es ist das Patriarchat. Jetzt wisst ihr es, jetzt könnt ihr anfangen, dagegen anzugehen.
Schöner Schlusssatz.
Ja, da habe ich auch gerade gedacht.
Wo können Menschen dich und deine Arbeit finden? Also wir verlinken natürlich dein Buch. Wir sind doch längst alle gleichberechtigt. Mhm. Dann gibt es noch deinen Instagram-Kanal, ne?
Genau, da findet man mich eigentlich auch unter meinem Namen, Alexandra Zykunow. Und dann meine eigentliche Erwerbsarbeit ist ja, ich schreibe ja für die Brigitte-Hefte. Man kennt die ja, glaube ich, auch rauf und runter. Da finden meine Themen auch immer wieder statt. Also nicht nur von mir, von vielen anderen Kolleginnen. Das ist ja... Ja,
schön.
Das muss eigentlich noch viel, viel mehr in Mainstream-Zeitungen, Mainstream-Nachrichten. Tut es auch, aber es ist immer noch nicht genug.
Ja.
Und das muss noch viel mehr präsenter sein, dieses Thema und die Probleme, die damit zusammenhängen.
Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und gibt es Themen oder Menschen, die dich gerade besonders inspirieren oder motivieren, einfach so spontan?
Also ich glaube, das Buch, was ich mit am meisten gelesen habe während meiner ganzen Recherche, was einfach wahnsinnig doll mir die Augen geöffnet hat, oder es gab 2, war einmal von Franziska Schutzbach, Die Erschöpfung der Frauen, weil sie da auch nochmal aufgezeigt hat, so, ne, an welcher Stelle, wie, wann in der Geschichte begann das eigentlich, also das ist sehr mindblowing. Und von Jutta Almendinger, das ist ja so die berühmteste Soziologin in Deutschland aktuell, die das Buch geschrieben hat, Es geht nur gemeinsam, und da drin zeigt sie auf und zerlegt auch Sätze wie: Ah ja gut, Corona hat uns doch schon voll viel geholfen, da haben sich doch schon viel mehr Väter und Männer am Haushalt beteiligt. Und da zeigt sie mit sehr vielen Studien auf, ja, nein, nicht wirklich. Das war auch sehr, sehr augenöffnend. Das sind so die beiden Frauen, die ich sozusagen immer herunterbete, wenn es heißt, welche Bücher, Frauen, Gedanken muss man irgendwie unbedingt gelesen haben. Das sind die beiden.
Ganz zum Schluss noch eine letzte Frage. Es geht ja hier viel auch um Leadership, ne? Wenn du so den Menschen, den LeaderInnen dieser Welt, den Menschen, die Entscheidungen treffen, eine Weisheit, eine Bitte mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
Zieht so viele Frauen wie möglich mit. Macht nicht das Queen Bee-Phänomen, yeah, ich hab's geschafft mit Ellenbogen und jetzt werde ich meinen Platz verteidigen mit Ellenbogen, bis ich irgendwie zusammensacke. Zieht ganz viele Frauen mit und zieht bitte nicht nur weiße Frauen mit. Macht nicht den Fehler der weißen, alten weißen Männer, werdet nicht zur alten weißen Frau. Zieht bitte nicht nur Kirstens und Claudias mit, sondern zieht bitte Shadas mit, Natalias mit, Tatjanas mit. Ne? Zieht sie mit und zieht Frauen mit verschiedenen Ausbildungen, selbst wenn sie nicht das High-Titai-Hochschulstudium hinter sich haben, zieht Frauen mit aus prekären Verhältnissen, zieht Frauen mit verschiedenen Hautfarben, Religionen, Kopftüchern auf dem Bewerbungsfoto, zieht gerade diese Frauen mit. Sie sind noch viel, viel marginalisierter als wir mit unseren weiblichen Geschlechtsteilen, aber weißer Hautfarbe und deutschem Namen.
Liebe Alexandra, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
Sehr, sehr gern. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
Ich hoffe sehr, dass du aus diesem wütenden und doch hoffentlich irgendwie auch wohltuenden und informierenden Gespräch für dich das eine oder andere mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch wirklich motiviert bist und Lust hast, gemeinsam mit anderen zu hinterfragen, welche auch Narrative tatsächlich uns zurückhalten davon, dass wir eben auf dem Weg, da ist noch eine ganze Menge Strecke zu machen, zu mehr Gleichberechtigung oder zu Gleichberechtigung, zu intersektionaler Gleichberechtigung, uns eben auf diesen Weg zu machen, Kraft auf diesem Weg zu tanken und uns eben auch nicht durch diese Narrative davon abbringen zu lassen.
Ich danke dir sehr, dass du Alexandra und mir hier deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, komm gerne in meinen Mailverteiler verastrauch.com/newsletter. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig über Bewertungen und auch wenn du ihn vielleicht einfach weiterleitest und teilst, das hilft dem Podcast und meiner Arbeit und so kann er die Menschen erreichen, für die er gemacht ist. Jetzt wünsche ich dir eine richtig schöne Woche. Freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.